Neue Folge im Produktwerker-Podcast. Auch wenn wir eigentlich jeden Sprint Wert liefern wollen und damit wertvolles Feedback generieren möchten, heißt das nicht immer, dass wir jeden Sprint ein Release rausgeben. Heißt es nicht immer, dass wir in einer kontinuierlichen Delivery sind. Das heißt, es gibt manchmal größere Releases, die auch Scrum-Teams irgendwie planen und managen müssen. Darüber tauschen sich Dominik und Oliver heute aus, zum Thema, wie man ein großes Release plant und auf was man achten sollte, um die Grundideen eines kontinuierlichen Lieferns und einer kontinuierlichen Feedback-Schleife aus Scrum nicht komplett aus dem Auge zu verlieren. Ich wünsche euch eine ganze Menge Impulse und viel Spaß beim Zuhören.
Wir sind mit unseren Produktteams immer wieder in der Situation, auch mal größere Releases und neue Versionen unseres Produktes hinausschieben zu müssen. Und genau zu diesem Thema, wie ich so ein Release plane, wie ich es dann auch wirklich live bekomme, was ich als Product Owner dabei zu tun habe oder worauf ich achten sollte, darüber spreche ich heute mit Dominik. Hallo Dominik.
Hallo Oliver.
Dominik, vielleicht sollten wir ganz am Anfang erst auch nochmal auf den Punkt eingehen, wann denn so Releases stattfinden, auch wenn wir so mit Scrum-Teams unterwegs sind. Weil ich schon häufig auch in den Trainings höre, ja, jetzt haben wir den Sprint fertig, jetzt releasen wir. Wie guckst du denn da drauf?
Ich betone dann immer wieder sehr gerne, dass im Scrum-Guide auch drin steht, am Ende eines Sprints kommt ein potenziell auslieferungsfähiges Produkt raus. Das heißt aber, ich muss es nicht veröffentlichen. Weil es kann durchaus sein, dass alles, was wir gemacht haben, ist fertig, aber ein bestimmtes Feature-Set sollte vollständig sein, um Nutzerinnen und Nutzern einen bestimmten Mehrwert zu liefern. Ich kann jetzt schon Bestellungen auslösen, aber ich kann sie noch nicht abbrechen oder bearbeiten oder sogar ansehen. Ne, aber diesen ersten Schritt, den kann ich schon gut. Das heißt, dieser Teil ist potenziell auslieferungsfähig. Ich möchte also das Sprintende und ein Produkt-Release voneinander entkoppeln. Also ich kann das machen, ich muss es aber überhaupt nicht. Und das hat für mich so ein bisschen den Vorteil, als Product Owner zu entscheiden, wann ist der erhoffte Outcome meines Produktes vernünftig gestaltet, dass ich jetzt sage, jetzt lass es uns auch releasen. Und ich rede jetzt hier nicht von Continuous Delivery und Ähnliches, wo wir sagen, vielleicht releasen wir sogar mehrmals am Tag, was auch geht. Das sind aber andere Prozesse. Sondern wenn wir sagen, wir releasen in einer Art und Weise, dass wir Sachen angesammelt haben und wir müssen sie dann irgendwann mal auf einmal releasen, dann ist nämlich da auch ein gewisser Aufwand dabei.
Und genau über diesen zweiten Fall wollen wir in dieser Folge sprechen. Vielleicht machen wir zu Continuous Delivery und Besonderheiten und aus Sicht von Produktmenschen auch nochmal eine gesonderte Folge. Erzähl das meinen Product-Ownerinnen, Product-Ownern auch immer, ne? Weil es da so Missverständnisse gibt. Und für mich ist das eigentlich auch genau, wie du gesagt hast, so mit der größte Hebel, Wertmaximierung zu betreiben, nämlich zu entscheiden, welche Menge oder Gruppe von Funktionalität wann, wie live geht. Und wenn ich das mit in der Sprintplanung berücksichtigen müsste, dann würde ich sehr wahrscheinlich auch ganz anders die Sprints planen und drüber nachdenken, wann was kommt. Deswegen finde ich das ganz wichtig, nochmal zu erwähnen. So, jetzt hast du aber als zweiten Punkt gesagt, ja, jetzt haben wir bestimmte Funktionalität oder Dinge, die wir gebaut haben, vielleicht auch über mehrere Sprints angesammelt. Und jetzt wollen wir uns daran machen, zu überlegen, wie releasen wir das denn? Ne? Oder wie gehen wir wie planen wir dieses Release? Wie machst du das in der Regel mit deinen Teams?
Der Kerngedanke, den ich dabei habe, ist, dass ein solches Release quasi ein kleines Projekt ist. Das heißt, alles das, was ich von der Projektplanung und so weiter kenne, aber auch in vielen anderen Bereichen, kann ich hier wieder anwenden. Ich muss also für mich irgendwie klären, wer macht was, wann, mit welchen Backup-Strategien und so weiter gehen wir um. Sachen, über die wir nachher alle noch sprechen werden. Aber im Kern muss ich ganz viel Klarheit schaffen über das Vorgehen und die Konsequenzen, die so passieren. Und wir müssen ganz viele Abhängigkeiten untereinander klären, mindestens mal persönliche Art, nämlich wer macht eigentlich hier was. Selbst wenn es nur im Team ist, müssen wir das einmal geklärt haben. Aber meistens, die Kontexte, in denen ich bin, sind ja meistens noch mal größer, wo wir dann so mit 20, 30 Teams auch schnell arbeiten. Da müssen wir auch vielleicht klären, gibt es untereinander irgendwelche Abhängigkeiten.
Du meinst jetzt zeitliche Abhängigkeiten, also das Team 1 vor Team 2 oder wir werfen Sachen gemeinsam rein und gucken, wie wir dann nacheinander bestimmte Funktionalitäten oder neue entwickelte Dinge live bekommen.
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Teams manchmal so Abhängigkeiten haben auf technologischer Ebene. Also ein Team macht eine neue Schnittstelle und wir müssen uns irgendwie anpassen oder umgekehrt. Und da muss man ja schauen, dass das gut funktioniert, dass wenn ein Team in einem größeren Komplex etwas released, dass dann nicht bei anderen Teams irgendwie auf einmal nichts mehr funktioniert.
Auf die Koordination und wer da vielleicht auch eine gewisse Verantwortlichkeit hat, können wir gleich nochmal drauf gucken. Aber du bist schon so ein bisschen eingestiegen in, was packen wir denn eigentlich in dieses Release rein? Also was sind die Inhalte des Releases? Und sehr wahrscheinlich ist das so einer der ersten Fragen, auf die ich gucken sollte, ne? Also was ist Inhalt dieses Releases? Was wollen wir live stellen?
Absolut. Also ich glaube, wir müssen uns immer am Anfang erstmal Gedanken machen, was ist der Inhalt unseres Päckchens, das wir schnüren wollen? Und da habe ich halt klassischerweise so neue Features drin. Das ist das, was den meisten als erstes einfällt. Das können aber auch Feature-Änderungen sein. Das können sogar Rausnahmen von Features sein, wenn wir etwas ausgebaut haben. Das ist so auf der Feature-Ebene. Das sehen meistens sehr viele Leute noch. Das Rausnehmen ist schon weniger sichtbar, aber neue Features versteht jeder. Dann haben wir aber auch, was für mich zum Release gehört, so etwas wie Zubehör. Also es gibt ja Software, die nach wie vor auch sehr erklärungsbedürftig ist, wo es zum Beispiel auch Handbücher gibt. Das kann durchaus relevant sein. Dann muss ich aber auch dafür sicherstellen, dass mein Handbuch aktualisiert ist. Ich hatte in einem Kontext klassische Box-Software gemacht. Also du konntest die bei Mediamarkt, Saturn etc. und so weiter kaufen. Da kommt die als Box mit einer CD zu dir. Und da ist natürlich auch ein Handbuch drin. Und so ein großes Release machst du nur einmal im Jahr. Unterjährig hast du dann natürlich immer noch die Online-Updates, ne? Also die gibt es trotzdem. Aber dann hast du ein Dokument, wo du weißt, du musst vorher noch mit zum Beispiel einem technischen Redakteur und so weiter gesprochen haben, damit das aktualisiert ist. Und ja, vielleicht sogar die Verpackung von einem Produkt. Auch die muss aktualisiert sein und muss klar sein und startbereit sein. Und dann gibt es auch noch andere Hilfsmittel, die man vielleicht braucht bei dem Inhalt des Releases. Das können verschiedene Dokumentationen sein oder ähnliches. Mir ist aber, ohne da jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, zwei, drei Punkte habe ich gleich noch, aber der große Teil davon ist, dass ich mir als Product Owner klar haben muss, was ist eigentlich der Wert meines Releases? Weil das finde ich ganz wichtig, das würde mich gerne vergessen. Ich will einfach den Kram, den ich habe, rausbringen. Das ist okay, das kann man auch so denken, aber es wird halt viel wirksamer, wenn ich mir klar mache, welche Wirkung will ich durch mein Release bei Menschen da draußen, außerhalb der Organisation in der Regel, verursachen. Und das heißt, ich mache mir am Anfang nicht nur klar, welche Features und Zubehör und Hilfsmittel und so weiter habe ich, die ich rausbringe, sondern eben auch, welchen Wert will ich durch mein Release eigentlich erzeugen.
Jetzt hast du gesagt, mache ich als Product Owner, ne, weil ich drüber nachdenken, welchen Wert soll dieses Release haben, welche Features packe ich rein. Wenn ich in einem Team unterwegs bin, ist das noch relativ einfach. Ne? Jetzt hast du eben Kontext beschrieben, wo du mit sehr vielen Teams unterwegs bist und daraus vielleicht auch die Notwendigkeit entsteht, dass wir größere Releases tatsächlich auch planen. Wie funktioniert das da so in deinem Umfeld? Also wer trifft dann die Entscheidung, welche Features wir irgendwie reinnehmen?
Das ist sehr unterschiedlich. Das hängt so ein bisschen davon ab, welche Verantwortlichkeiten es in der Organisation als solches gibt. Also manchmal gibt es zum Beispiel ja so Chief Product Owner oder Area Product Owner oder nennen sie, wie du willst, manchmal auch Lead Product Owner. Dann kann man das formal über diese Rolle klären. Wenn es so eine Rolle nicht gibt, was durchaus auch möglich ist, dann kann man das immer noch in einer Art Gremium, Gruppe, Community oder ähnliches klären, weil ich finde es zumindest wichtig, selbst wenn jeder Product Owner für das eigene Produkt verantwortlich ist, dass wir dann, wenn wir Abhängigkeiten haben, irgendeine Art der Kommunikation haben, um untereinander sicherzustellen, dass wir den Betrieb wahren. Ne, also man stelle jetzt sich einen Online-Shop vor, das ist so das Häufigste, was wir sehen. Wenn ich ja 20 andere Product Owner habe und es gibt da keine Person, die das übergreifend verantwortet, dann ist es unsere kollektive Verantwortung, sollte es sowieso sein. Und dann müssen wir uns auch kollektiv dazu unterhalten. Und ich empfehle da sowieso ganz im Allgemeinen so einen wöchentlichen Austausch, den man haben muss, um sicherzustellen, dass alles funktioniert, wenn nicht sogar in irgendeinem Chatkanal oder wie auch immer kontinuierlich. Aber das wäre für mich so die übliche Basis eigentlich, wie das passiert.
Und nach meiner Erfahrung ist es dann auch so, wenn wir vorher geklärt haben, welchen Wert wir generieren wollen, Schrägstrich, welchen Outcome wir vielleicht erzielen wollen, ne? Also woran wir uns orientiert haben. Vielleicht haben wir sogar eine Roadmap, wo sowas drauf stand, eher mit einem Outcome-Goal und das ist das Ziel und so messen wir, dass wir das erreichen wollen, dann werden die Diskussionen einfacher, ne? Also auch da, ne, ist genauso wie Product Backlog Sprintziel, finde ich, sollten wir eher mit einer anderen Brille drauf gucken, um dann solche Diskussionen gemeinsam führen zu können. Was nehmen wir denn vielleicht mit rein, was nehmen wir nicht mit rein? Sehr wahrscheinlich haben wir sie auch schon geführt bei der Planung der einzelnen Sprints, aber es kommt ja doch ab und zu mal noch was so dazwischen oder ein anderer Fokus.
Ja, und es ist gut, sich das nochmal bewusst zu machen. Also ich finde gerade, ich mag ja Outcome-orientiertes Arbeiten, aber das ist halt auch nicht immer einfach und die meisten, die ich kenne, sind leider sehr so auch historisch bedingt einfach sehr im Delivery-Fokus. Die wollen halt einfach ausliefern, das ist eher Output-getrieben. Das kann ich nachvollziehen, aber am Ende will ich halt durch das, was ich mache, irgendeine Wirkung bei Menschen erzielen. Und ich finde es gut, wenn man auch in der Release-Planung sich nochmal Gedanken dazu macht, nicht nur alleine, sondern auch in der agierenden Gruppe, wenn es eben ein größeres Produkt ist, was ist jetzt eigentlich der Wert, den wir da gerade stiften?
Jetzt waren wir so, dass wir über den Inhalt des Releases nachdenken. Gibt es denn da noch andere Aspekte aus deiner Sicht?
Ja, es gibt noch so, ich nenne es mal Sekundärsachen, die wir brauchen. Wir haben zum Beispiel für uns intern, also eigentlich sind es die internen Sachen, die wir noch brauchen, ne? Wir haben die Dokumentation für das neue Release. Also wahrscheinlich werden wir mal schauen müssen, ob wir in unserem Wiki wie Confluence etc. oder so alles ausreichend dokumentiert haben. Wenn man sagt, man dokumentiert alles im Software, im Source Code, ist das für mich auch fein, solange es halt irgendwo klar ist, was haben wir jetzt anders gemacht, was ist neu, wie funktioniert's? Damit nur ein Beispiel, man hätte jetzt irgendjemanden, der oder die ein halbes Jahr in Elternzeit war und wieder zurückkommt, damit die Person sich einlesen kann, wenn die an der Stelle kommt, wo halt vor einem Dreivierteljahr oder so gearbeitet worden ist. Bedeutet aber auch nicht nur für das Entwicklerteam, die Software programmieren, sondern vielleicht auch für andere Menschen, also Schulungen und Lernmaterial für zum Beispiel den Support. Ja, ich hatte ja jetzt nicht nur bei Box Software, sondern auch in anderen Kontexten. Wenn du dann ein Support-Team hast, das halt telefonisch bereitsteht etc., dann musst du die halt nicht nur informieren, was ist hier neu, sondern gegebenenfalls auch, wenn es um Bedienungsprobleme des Produktes geht, musst du denen halt auch zeigen, wie das jetzt funktioniert. Was ist jetzt anders? Und das darf man nicht vergessen. Ich finde, das gehört zum Release dazu, weil bevor ich das rausbringen kann, sollte ich alle Menschen, die dabei unterstützen sollen, dass andere, nämlich die Nutzerinnen und Nutzer, das Produkt gut nutzen können, dann sollten die auch kompetent sein, das zu tun.
Jetzt haben wir geklärt, was so Inhalt des Releases ist, ne? Also, oder was daran verändert wird, was wir anpassen müssen auf jegliche Art und Weise, nicht nur in unserem Produkt. Jetzt machen wir uns an die Planung, ne? Also neben, also sagen wir an die zeitliche Planung, an die Ablaufplanung, an das Prozessuale. Was muss denn da vor dem Release alles geschehen, aus deiner Sicht?
Irgendwann vor dem Release findet die Entscheidung statt, wir wollen einen Release machen. Und dann wird das gerne mit so etwas Blödem wie einem Termin versehen. Ich hätte gerne als allererstes Klarheit, wie wichtig dieser Termin ist. Tim frotzelt ja immer so ein bisschen rum wegen dem Thema Deadline, ne? Ist es denn wirklich eine Deadline? Was ja eigentlich bedeutet, wenn wir das nicht schaffen, sind wir quasi tot. Und ich finde es relevant, dass alle, die beteiligt sind, vor allem auch wir als Team, als Scrum-Team, die ja ganz viel Arbeit damit haben, dass wir Klarheit haben, ist das jetzt so wichtig, dass es an diesem Tag noch passieren muss oder dürfte es auch einen Tag später sein oder vielleicht sogar einen Tag früher? Aber wir müssen Klarheit darüber haben, wie wichtig ist der Termin. Weil manchmal sind so Termine sehr wichtig. Thema juristische Abhängigkeiten. DSGVO ist mein Lieblingsthema, weil das für die meisten immer noch greifbar ist, auch wenn es jetzt schon ein paar Jahre her ist. Wo wir sagen können, bis zu dem Stichtag müssen bestimmte Sachen erfüllt sein. Wir haben aber vielleicht auch, und jetzt sind wir weniger bei großen Teams, wo irgendwie, ne, wo 20, 30 Unterteams dabei arbeiten. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel Startup, war ich ja auch mal in einem Startup, daran denke, da gab es halt auch wichtige Termine wie Messen, wo wir wussten, wenn wir da nicht bestimmte Sachen zeigen, dann haben wir einfach massiven Umsatzeinbußen, weil wir Schwierigkeiten haben, Kunden zu gewinnen oder ähnliches, weil die laufen irgendwie alle darum. Das kann halt sein. Also diese Klarheit schaffen, wie wichtig ist der Termin und dementsprechend auch einen Termin festlegen.
Ich finde das spannend, dass du gerade die Tür so ein bisschen aufmachst mit, wir legen einen Termin für ein großes Release fest. Ja, aber vielleicht brauchen wir dann doch irgendwie noch ein bisschen länger. Also ich verstehe den Gedanken, aber in meinem Kopf wäre es tatsächlich eher so, wenn wir, wie mit deiner Box-Software und dann bringen wir das raus, das nur einmal im Jahr machen, dass wir da möglichst wenig Flexibilität über so einen Termin zulassen, weil halt sehr viele Leute beteiligt sind und es sehr viele Abhängigkeiten gibt. Und dass wir eigentlich unsere Teams und damit natürlich auch die Product Owner eher dahin bringen müssten, frühzeitig immer drüber nachzudenken und sich zu koordinieren, wie halten sie denn auf jeden Fall diesen Termin? Und ich glaube, daran scheitern halt ganz viele große Releases, dass die, was du gerade sagst, die Bedeutung dieses Termins vielleicht auch auf der Seite der Product Owner nicht so ganz realistisch oder vielleicht so ein bisschen weniger wichtig eingeschätzt wird, weil man ja beim Sprint Planning und beim Sprint manchmal auch so ist, so, ja, jetzt haben wir die zwei Sachen nicht geschafft, wie auch immer. Das halte ich auch schon für einen Fehler, aber ich würde es gerade bei den Releases gar nicht erst gedanklich zulassen.
Ja, kann ich verstehen, aber es gibt so, also ein Zeitpunkt ist halt auch wieder definierbar. Ich kann zum Beispiel sagen, es ist die KW12 oder so, oder es ist ein fester Tag. Und ich halte es für sinnvoll zu sagen, wir haben einen bestimmten Termin, bis dahin müssen wir alles fertig haben. Und es gibt vielleicht einen Tag, bis dahin wollen wir alles fertig haben. Und der ist vielleicht zwei Tage vorher. Weil es, sagen wir jetzt mal, wir haben irgendwelche Verträge mit Händlern und die brauchen halt das Produkt physisch im Markt. Dann müssen wir am so und so vielen Tag irgendwie ganz, also wenn wir klassisch denken, eine CD oder noch klassische Disketten, gibt es dann irgendwann einen Golden Master. Ja, ich mache das auch schon was länger. wenn wir dann irgendwie so einen Kram haben, dann gibt es halt irgendwann einen festen Termin, den müssen wir halten. Das ist klar. Dann haben wir aber auch für so etwas schnell eine richtige Deadline. Aber deswegen meine ich, wir müssen Klarheit darüber haben, wie wichtig ist dieser Termin. Weil wenn wir jetzt ein Release haben, das alle drei oder vier Sprints stattfindet, ist das auch nochmal eine andere Hausnummer, als wenn ich nur einmal im Jahr release. Und wenn ich da so harte Abhängigkeiten wie zum Beispiel die Produktion von Verpackungsmaterial, CDs und so weiter habe.
Also halten wir fest, je regelmäßiger wir releasen könnten und auch würden, desto geringer werden Abhängigkeiten von so einem großen Termin, weil desto häufiger können wir halt reagieren. Also Grund genug, dass wir über Continuous Delivery vielleicht demnächst auch nochmal eine Folge machen und da nochmal ein bisschen auf die Vorteile irgendwie eingehen und in welchen Kontexten das vielleicht überhaupt nur möglich ist oder irgendwie sinnvoll ist. So, jetzt haben wir uns über einen Termin auf einen Termin geeinigt und wir haben alle miteinander, auch Product Owner, Developer, klar, dass der Termin wichtig ist. Dann ist sehr wahrscheinlich eine Aufgabe, Klarheit auch bei anderen zu schaffen.
Absolut. Wir haben ja, ich habe das ja eben schon gesagt, ne? So ein Release kann ein kleines Projekt sein. Und dann habe ich eben so etwas wie, ich muss Support, Stakeholder, NutzerInnen vielleicht auch und so weiter informieren. Also es gibt unterschiedliche Gruppen, würde ich sagen. Es gibt diejenigen, die muss ich schon vorher informieren, bevor wir auch einen Termin festlegen. Also vor allem da, wo ich mit anderen Systemen meiner eigenen Organisation vielleicht kompatibel sein muss oder bleiben muss, wo einfach auch Probleme entstehen könnten. Aber ich muss mit Stakeholdern über so einen Termin gesprochen haben und dann auch Klarheit schaffen, wie weit muss ich Externe zum Beispiel informieren. Ja, man sieht das manchmal bei einigen Web-Applikationen, dass da steht, dann und dann ist vielleicht auch so eine Downtime. Weil vielleicht passiert es beim Release, dass ich zwei Stunden nicht verfügbar bin. Also wir wissen, es dauert vielleicht auch nur 10 Minuten, aber vorsichtshalber machen wir halt irgendwie 2 Stunden. Weil vielleicht irgendetwas auch in der Datenstruktur geändert werden muss. Was weiß ich. Aber dann ist es sinnvoll, das einmal aufzuführen. Wer muss alles informiert werden? Diese Liste von Menschen und Gruppen, die informiert werden sollen, auch untereinander abzustimmen. Gerade mit so wichtigen Stakeholdern, die wir dabei gerne haben, wie Sales, Support oder ähnliches, die uns meistens dann nochmal mehr Informationen geben können, wann der richtige Zeitpunkt wäre, ein Release zu veröffentlichen.
Ja, und wenn ich natürlich auch, du meintest gerade eben, dass mit Web-Applikationen da ein Release rausschiebe und dadurch vielleicht meine Applikation erstmal nicht nutzbar ist für einen Zeitpunkt. Für einen gewissen Zeitraum ist der Zeitpunkt sehr wahrscheinlich sehr gut, wo die wenigsten Menschen mit meinem System interagieren. Also ich glaube, wir sehen, dir war direkt auch im Kopf, ne, dass wir das in unserem Buchhaltungssoftware irgendwie auch sehen, dass da ab und zu schön eingeblendet wird. Ja, von dann und dann nicht nutzbar oder dieser Teil der Applikation nicht nutzbar. Und das sehr häufig dann auch nachts, ne? Also keine Ahnung, irgendwie 24 Uhr oder 2 Uhr nachts oder so.
Ja, mittlerweile habe ich das, ich sehe das ja häufiger. Auch zum Beispiel bei sowas wie Miro als virtuellem Whiteboard sehe ich das ab und zu. Und dann sind das natürlich auch Zeiten, bei großen internationalen Playern. Und wenn wir selber so einer sind, dann hast du halt das Problem, dass vielleicht around the globe irgendwelche Leute auf dein Produkt zugreifen, dann hast du das halt nie so richtig. Aber trotzdem kannst du dann natürlich herausfinden, wie ist das? Und vielleicht hast du auch mehrere Server, die betrieben werden für verschiedene Bereiche, zum Beispiel Europa, zum Beispiel USA und so weiter oder, keine Ahnung, Asien. Dann kannst du die auch zu unterschiedlichen Zeitpunkten auch aktualisieren.
Hm. Auf was sollten wir noch gucken, wenn wir vor dem Release das Release planen?
Nehmen wir mal an, wir würden jetzt das Ende des Monats als Release-Zeitpunkt festlegen. Dann müssen wir uns irgendwann auch klar haben, dass wir ab einem bestimmten Zeitpunkt nichts Neues mehr in das Release reinpacken. Weil wir müssen halt irgendwann dafür sorgen, dass das wirklich stimmt. Und damit meine ich jetzt nicht nur den Klassiker eines Feature-Freeze, wo wir sagen, jetzt gibt es kein neues Feature mehr, sondern wenn, dann beheben wir nur noch irgendwelche Hotfixes oder irgendwelche anderen Bugs oder ähnliches, sondern auch in den ganzen zusätzlichen Sachen, die ich eben erwähnt habe, wie zum Beispiel dem Handbuch. Wann ist halt irgendwann das Handbuch fertig? Wann kann daran nichts mehr geändert werden? Ja, es ist jetzt die, ich sag mal, PDF oder keine Ahnung was für ein Dokument, ne? Aber du hast es halt jetzt fertig, im Sinne von abgenommen, es kann in die Produktion und wird gedruckt. Das ist ja auch nichts anderes als eine Art Release-Prozess bei einem Buch. Und das ist ein Teil unseres Projektes des größeren Releases. Das heißt, irgendwann mache ich einen Feature-Freeze auf allen Ebenen dessen, was ich eigentlich releasen will, damit das soweit klar ist.
Was mir direkt in den Sinn kommt, ne, ich war ja auch in ein paar Umfeldern unterwegs, wo wir vielleicht nur einmal im Jahr oder zweimal im Jahr eine neue Version rausgeschoben haben, dass ich ganz oft als Product Owner mit den Entwicklungsabteilungen Diskussionen darüber haben, was machen wir denn, wenn das hier alles nicht klappt? Und kämen wir denn im absoluten Notfall wieder zurück auf die alte Version? Und gerade in Organisationen, die halt ganz selten releasen oder die immer ganz große Releases rausschieben, entsteht durch diesen Umstand, dass das ja schiefgehen könnte, immer auch ein riesiger Aufwand in meiner Wahrnehmung auf der IT, weiß ich nicht, Infrastruktur, was auch immer Seite, weil halt vielleicht auch ganz viele grundlegende Dinge geändert werden. Und ich hatte das in einer Organisation tatsächlich, dass mir immer mehrfach gesagt wird, wir können nicht mehr zurück. Ne? Also es geht gar nicht. Ne? Also wir haben überhaupt keinen Fallback oder wir können das Ganze wieder so zurückdrehen. Und das ist, glaube ich, etwas, große Releases hin oder her, wo ich versuchen würde, das auf jeden Fall zu vermeiden. Da wäre mir das Risiko einfach viel zu groß.
Das kann ich mehr als nachvollziehen. Ich kann es aber auch nachvollziehen, dass es bestimmte Änderungen gibt. Und gerade wenn man ein Stück Software zum Beispiel relativ neu entwickelt, dann entwickle ich jetzt auch nicht direkt mit dem Horizont, das muss auch noch in 5 Jahren so und so sein, sondern es kann halt immer irgendwann sein, dass man merkt, wir machen eine strategische Änderung und wir bauen Teile unseres Produktes um. Und dann merkt man irgendwann, dass zum Beispiel das Datenmodell von dem alten zu dem neuen, wo wir jetzt hinwollen, was strategisch vielleicht auch sinnvoll ist, dass das so nicht passt und dass wir irgendwann mal einmal alles anpassen müssen. Ich finde es trotzdem sinnvoll zu überlegen, wie können wir ein Fallback machen, aber nicht im Sinne von, wir rollen wieder komplett zurück zum alten Produkt, sondern wenn beim Release ein Problem entsteht. Was auch immer. Wir haben 1000 Sachen vorbereitet, eigentlich sollte alles gut sein und auf einmal Hälfte der Nutzer und Nutzerinnen kommt nicht drauf. Dass wir dann sagen können, okay, wir schalten auf die alte Version zurück. Wenn man jetzt so eine Web-Applikation hat, geht das ganz gut. Wenn man jetzt Desktop-Applikationen hat oder auch Apps und so weiter, ist das schon nicht mehr ganz so trivial.
Ja, ich habe auch ein schönes Beispiel hier aus dem eigenen Kontext. Ne? Also ich habe von ganz früher hier noch eine ganze Reihe Sonos-Boxen rumstehen. Sonos hat eine neue App released und auch mit neuen Produkten halt ganz viel an Strukturen verändert. Das heißt, und in dem Moment, als sie die neue App released haben, waren sie auch in der Lage, erst mit den neuen Produkten die wirklich so zu unterstützen. Und das ist ihnen komplett um die Ohren geflogen. Also so eigene Musikbibliotheken, die du selber auf einem eigenen Server hast und so, weil sie, glaube ich, auch viel in die Cloud ausgelagert haben, waren einfach nicht mehr zugreifbar. Also ich verfolge das nur so ein bisschen, weil ich das ab und zu in meinen Auswirkungen, also auch bei mir in Auswirkungen spüre, aber ich bin da nicht so ein Hardcore-Nutzer. Aber sie kommen halt auch nicht mehr zurück, weil dann ihre neuen Hardware-Produkte halt nicht mehr supported werden durch die alte App, weil da halt ganz viel passiert ist. Und das ist, glaube ich, so ein Fall, ne, wo so Fallback, glaube ich, ganz schwierig wird oder man sich irgendeine andere Lösung überlegen muss. Und genau darüber nachdenken muss, welche Abhängigkeiten gibt es denn alle, die wir so zu berücksichtigen haben, und haben wir vielleicht irgendwas vergessen? Weil meine Vermutung wäre, dass in dem Fall, den ich gerade hatte, so mit Sonos, bestimmte Abhängigkeiten einfach nicht gesehen wurden und vielleicht vor dem Release nicht lange genug darüber nachgedacht wurden. Zweiter Punkt, ich bin völlig bei dir und es kann immer irgendwas passieren, aber wir müssen, glaube ich, vorab geklärt haben, wenn denn jetzt irgendwas passiert während des Releases, wie treffen wir denn hier die Entscheidung? Also wir dürfen dann nicht anfangen, darüber zu diskutieren, entscheidet jetzt der Product Owner oder irgendeiner aus der IT-Infrastruktur oder was auch immer, sondern wir brauchen eigentlich eine Klarheit für unseren Entscheidungsprozess für den Notfall und für den Fall, dass wir schnell irgendwie reagieren müssen.
Ja, in vielen Fällen ist es wirklich, wirklich wertvoll, so Entscheidungsbefugnisse vorab zu klären. Und nicht erst in dem Moment, wo entschieden werden muss. Weil dann haben wir nämlich eine höhere Geschwindigkeit, weil wir sofort entscheiden können. Wir müssen nicht erst, ja, wer macht denn jetzt eigentlich? Ja, dann hast du wahrscheinlich irgendjemanden, der oder die sagt, ich habe breite Schultern, ich mache das jetzt einfach, weil es muss getan werden. Und dann hast du danach immer noch so ein bisschen Knatsch. Das kann passieren. Ich mag es tatsächlich, das vorher sehr klar zu benennen. Und ich finde es auch in Ordnung, wenn das zum Beispiel nicht beim Product Owner liegt.
Also es kommt ein bisschen, finde ich, darauf an, ist es eine fachliche oder eine technische Entscheidung. Ne? Also da würde ich tatsächlich den Unterschied machen. Also ist es okay, vielleicht eine gewisse Funktionalität doch aus dem Release rauszunehmen, weil wir identifiziert haben, daran liegt es. Dann würde ich mir die Entscheidung zum Beispiel nicht abnehmen lassen, ne, als Product Owner. Aber ne, to be discussed, ne, ich bin bei dir. Wir müssen vorher miteinander diskutiert haben, im Notfall, wie treffen wir irgendwie die Entscheidung.
Ich glaube auch hier nochmal, wenn du vorher schon festgelegt hast und untereinander dich ausgetauscht hast, Klarheit hast, wie wichtig ist der Termin? Und werde ich jetzt als Product Owner ausfallen und der Termin ist wirklich extremst wichtig, überlebensnotwendig für die gesamte Organisation, keine Ahnung, maximal dramatisch, dann kann das meinetwegen auch jemand anderes entscheiden, solange halt das Ziel, der Wert des Releases, den wir ja auch vorher kommuniziert haben, auch erreicht wird. Ich verstehe das aber, in meiner Denke war das gerade mehr ganz oder gar nicht, ne? Also machen wir das ganze Release oder nicht. Wenn es da, wenn wir feststellen beim Release, einzelne Sachen, die erzeugen ein Riesenproblem, ein einzelnes Ding erzeugt ein Riesenproblem, Kompatibilitätsproblem, das Feature könnten wir aber rausnehmen, dann ist es fair. Dann würde ich auch sagen, im Idealfall muss das der Product Owner oder die Product Ownerin entscheiden, wenn wir nicht verfügbar sind, warum auch immer, ne? Krankheit, spontan kommt das eigene Kind, was weiß ich, dann muss man, sollte man da aber auch Klarheit haben, wer trotzdem weiter entscheiden darf. Das ist für mich so ein bisschen wie auch das Thema Produktvision, Sprintziel und so weiter. Wir müssen einen Rahmen schaffen, in dem andere ihre eigenen Entscheidungen treffen können.
So, jetzt haben wir uns Gedanken darüber gemacht, was packen wir in das Release rein, was müssen wir dafür alles machen, haben vor dem Release Klarheiten geschaffen, Leute informiert, drüber nachgedacht, was machen wir in einem Notfallszenario. Jetzt kommt der Tag. Der Tag der Tage. Einmal im Jahr neue Version unseres Produktes. Du merkst, wie mir widerstrebt irgendwie der Gedanke, aber ich sehe das ja in der Realität vieler Teams, die ich begleite, halt trotzdem, vielleicht nicht einmal im Jahr. Deswegen hat das ja durchaus relevant, drüber nachzudenken. Also, der Tag kommt. Und dann?
Das, so ein Release ist natürlich anstrengend. Ne? Also, da wird jetzt einiges gemacht. Wir haben also den Tag, an dem wir das Release machen. Und wir werden jetzt nicht hier aufführen, bitte, wer konkret was wie wo macht. Weil das hängt sehr vom Produkt ab. Was mir aber wichtig ist, vor allem eben aus Product Owner Perspektive, dass wir alle zusammen an einem Release arbeiten. Weil am Ende geht es darum, den Wert, den wir bisher nur theoretisch geschaffen haben, jetzt auf die Straße zu bringen, damit die Menschen, die unser Produkt nutzen sollen, auch diesen Wert nutzen können. Das heißt, das Release wird von allen gemacht. Und ja, wenn wir uns entscheiden, aus welchen wichtigen Gründen auch immer, wir wollen es nachts machen, weil da wir am wenigsten Nutzerinnen und Nutzer unser Produkt benutzen, dann bin ich auch als Product Owner dabei. Du hast es gerade so schön gesagt, ne, mit der Entscheidung. Da das Feature rein oder raus. Weil die Entscheidung könnte ja auch passieren, dass wir sie nachts treffen müssen. Jetzt kann ich entweder sagen, ihr seid jetzt befugt, diese Entscheidung zu treffen, dann muss ich aber auch mit der Entscheidung leben. Oder ich bin halt dabei und treffe die Entscheidung auch. Und selbst wenn ich weiß, ich bin gar nicht so relevant, aber das Team wird viel arbeiten, dann bin ich doch mindestens mal aus emotionalen Gründen mit dabei, weil ich bin ja Teil des Teams. Also ich will ja gar nicht, dass die für mich nachts irgendwie arbeiten und ich mache mir irgendwie, ich schlaf gemütlich, sondern wenn, dann mache ich mir die gleiche Arbeit und bin zumindest dabei. Und wenn ich nichts zu tun habe, irgendwas an Arbeit finde ich für mich.
Ja, ich würde das tatsächlich auch, ich verstehe, was du meinst, aber ich würde das auch aus einer anderen Perspektive nochmal betrachten. Wir haben ja eben gesagt, es wird irgendwas Unvorhergesehenes meistens passieren. Ne? Also ist zumindest meine Erfahrung, wenn ich an solchen großen Releases mit beteiligt war und mit dabei war. Und wir brauchen einfach, und das ist genauso wie mit einem Scrum-Team, Product-Team, warum die nichts anderes machen, als für dieses Team arbeiten innerhalb eines Sprints. Wenn wir jemanden brauchen, damit wir vorwärts kommen oder ein Problem lösen, dann muss der sofort verfügbar sein. Also dann darf es nicht Zeit kosten, bis wir eine Entscheidung kriegen oder wie auch immer. Und allein aus dem Grund muss jemand dabei sein. Und da geht es gar nicht aus dem Gedanken, habe ich was zu tun oder nicht, sondern wen brauchen wir, damit wir maximale Entscheidungsgeschwindigkeit und Reaktionsgeschwindigkeit haben. Und nach den Gesichtspunkten würde ich auch gucken, wer da mit dabei ist. Ich sehe ja auch ganz viele Teams, ne, die dann sagen, ja, wir releasen hier viermal im Jahr und dann machen wir das alle zusammen und früher auch noch alle vor Ort irgendwie zusammen, ne, zu einer gewissen Zeit. Man kann sich das Ganze ja auch ein bisschen angenehmer gestalten. Ne? Das klingt jetzt so wie Nacht um die Ohren schlagen und eigentlich doof oder so. Ich fand das immer ganz, ganz positiv und spaßig tatsächlich auch.
Ja, du kannst es tatsächlich ganz lustig machen. Also es kommt so ein bisschen drauf an, wie dein Release stattfindet. Wenn du weißt, das machen nur einer oder zwei, machen da eben irgendwie ihre Magie. Ja, müssen irgendwelche Pakete auf irgendwelche Server laden und irgendwelche Traffics umstellen und so weiter. Ist alles fair. Aber es kann ja sein, dass man währenddessen auch sagt, wir machen irgendwas anderes. Zum Beispiel Pizza essen oder wir quatschen und klönen miteinander. Und wir sind aber jederzeit abrufbereit. Das heißt, ne, ich trinke dann halt auch zum Beispiel kein Bier oder ähnliches, sondern ich bleibe halt nüchtern und voll arbeitsfähig. Aber man kann die Zeit schön verbringen und man kann auch vor allem, wenn das Release dann durch ist und alle Tests und so weiter auch auf die Live-Umgebung sauber laufen und alles erstmal grün ist, kann man sich auch erstmal auf die Schulter. Also dann darf man sich durchaus auch loben. Hm.
Jetzt sind wir bei dem Punkt, Release ist fertig, ist durch.
Ja, also da passiert natürlich eine ganze Menge, ne? Aber als, ja, für mich als Product Owner ist so während des Releases gar nicht so viel Magie da. Also schon viel Magie, aber nicht durch mich, ne? Also das Team macht super viel. Das weiß ich auch. Dann müssen in irgendwelchen Repositories irgendwelche Flex gesetzt werden, damit sie wissen, das ist jetzt die Version, die da und da auf dem Server liegt und ähnliches. Alles fair. Aber für mich als Product Owner ist so vor allem erstmal, ich bin dabei. Hm. Ich bin dabei und ich unterstütze, wo ich irgendwie unterstützen kann.
So. Aber jetzt haben wir es geschafft. Dann gibt's noch die Phase nach dem Release.
Ja, wie das so ist, ne, bei Projekten. Es wird ja gerne gedacht, wenn das Projekt vorbei ist, also es ist vorbei, wenn es ausgeliefert ist, ist es ja nicht. Und auch bei dem Release ist es nicht so, nur weil das Release jetzt draußen ist, sind wir nicht fertig. Sondern wir haben halt auch so nervige Sachen wie Release Notes. Die finde ich aber gar nicht so nervig, wenn ich ehrlich bin, weil man kann damit ein bisschen spielen. Release Notes sind für mich die Information, was ist jetzt eigentlich alles anders? Das brauche ich einmal intern und einmal extern. Im Regelfall, also ich kann intern kommunizieren, meine Stakeholder, also wir waren erfolgreich, die und die Version ist jetzt live, damit sind jetzt folgende Funktionen, auch wenn ich das vorher schon kommuniziert habe, ne, ich mache das hier nochmal ganz formell sozusagen, muss es aber keinen formellen Ton anschlagen, aber ich kommuniziere das nochmal. Und auch extern finde ich halt, also die sollten wir vorher erstellen, aber jetzt können wir sie halt auch veröffentlichen, zum Beispiel auch im App Store und so weiter steht irgendwie, was ist jetzt in der neuen Version alles drin. Wenn da nur Bugfixes drin sind, gerade Continuous Delivery, wir machen eine separate Folge, glaube ich, nachdem wir es jetzt zum dritten Mal gerade erwähnen, aber da steht dann schon beispielsweise auch nur Bugfixes drin oder ähnliches, weil es halt so kontinuierlich ist. Bei größeren Releases habe ich halt immer irgendetwas und das sollte ich nach innen und nach außen kommunizieren und das am besten über Release Notes, die haben einen gewissen Standard, aber man darf auch einen lustigen Ton anschlagen, wenn man irgendwo eine nette Formulierung haben kann. Hm.
So, jetzt wird nicht alles geklappt haben. Zumindest in meiner Realität.
Ja, jetzt kommt also ein Punkt, der ist eigentlich so ein bisschen vor dem Release, weil ich es einplane für nach dem Release. Deswegen würde ich es jetzt auch eher bei dem Nach-Release erwähnen, weil eben nicht alles perfekt funktioniert. Ich plane immer Arbeitspuffer ein. Wir hatten ja ganz anfangs gesagt, ein Release muss oder kann vom Sprint entkoppelt werden. Das heißt auch, es muss nicht am Ende eines Sprints stattfinden. Ich kann sogar im Worst Case, das habe ich zumindest mehrfach gemacht, einen Release-Sprint einplanen, wo wir nichts anderes haben als die Aufgaben, die für einen Release notwendig sind in unserem Sprint-Backlog. Und vielleicht haben wir da sogar noch Puffer drin und sagen, okay, wir planen diesen Sprint nur 50% aus, weil wir mitten im Sprint das Release planen. Und wenn danach halt noch irgendwas passiert, haben wir die Luft, die Zeit, die Möglichkeit daran zu arbeiten und auch den Kopf frei, das zu tun. Wir fangen dann nicht direkt mit dem nächsten neuen Feature an, sondern wir machen erstmal das eine richtig sauber fertig und betreuen das. Andere Teams nennen das Hypercare-Phase, andere nennen es Deep Dive und Performance Drive oder was auch immer. Es ist mir vollkommen egal. Hauptsache, wir haben ein bisschen Puffer eingeplant, weil es könnte jetzt sogar sein, dass auch beim Support Nutzerinnen und Nutzer aufschlagen, die ein Thema haben, das uns voll abgegangen ist. Das wussten wir nicht. Und dann müssen wir den Support vielleicht sogar unterstützen, den Menschen zu helfen, die unser Produkt nutzen.
Gut. Also Nacharbeit ist in meiner Erfahrung immer durchaus sehr zeitaufwendig, vor allen Dingen auch für mich als Product Owner, ne? Also hast ja gerade auch gesagt, in welche Richtung wie überall Kommunikation stattfinden kann. Ich habe es ja sehr gerne, auch wenn wir neue Funktionalität online stellen, dass wir mit sowas wie Feature Toggles tatsächlich arbeiten und ich als Product Owner eine Option habe, damit auch ein bisschen agieren oder spielen zu können. Was meine ich mit Feature Toggles? Ja, wir haben vielleicht 5, 6, 7, 8, 10 neue Funktionalitäten live gestellt. Aber vielleicht will ich nicht, dass alle gleichzeitig schon alles irgendwie sehen und ich bestimmte Features vielleicht an- und ausschalten kann. Ist häufig auch so ein Punkt, um überhaupt zu lernen, haben wir das Richtige gemacht und funktioniert das Ganze auch? Ist viel besser, als das ganze Release wieder zurückzufahren und zurückzuspielen, wenn ich so eine Option habe. Ich weiß, dass damit zusätzlicher Aufwand verbunden ist. Die Diskussion habe ich auch als PO oft genug halt mit den Developern geführt. Aber wenn wir mit großen Releases arbeiten, halte ich das immer auch für eine sehr sinnvolle für sehr sinnvollen Zusatzaufwand, über den man nachdenken sollte oder könnte.
Ich bin ein Riesenfan von Feature Toggles. Wohl wissend, dass es natürlich nur bei Applikationen funktioniert, die online sind. Zumindest dann, da funktioniert es sinnvoll, weil da kann ich das zentral steuern. Aber ich habe so Phasen gehabt, großes Produkt rausgebracht, Feature-Toggle drin gehabt und nicht nur, ich kann es ein- und ausschalten, sondern ich kann auch steuern, für wen schalte ich das ein. Und dann habe ich es geschafft, erst zu sagen, okay, das ist so kritisch, wir stellen das mal live, aber erstmal nur für uns als Team, damit wir das in der Produktion mit allen Prozessen, die links und rechts auch außerhalb unseres eigenen Universums damit zusammenhängen, gucken können, funktioniert das. Also beispielsweise, wir bauen das ein und ich bestelle erstmal selber über unseren Shop und gucke, ob das bei mir ankommt und das alles funktioniert. Und wenn das funktioniert hat, dann kann ich sagen, okay, geil, jetzt schalten wir alle Kolleginnen und Kollegen frei, weil das sind die, die am schnellsten bei mir stehen, wenn irgendwo Probleme sind. Und wenn das funktioniert, schalte ich das für noch mehr Leute frei, so nach und nach. Das ist super. Aber es ist natürlich immer ein Aufwand. Und bei Feature-Toggeln kann eine große Komplexität, ja, eigentlich eine große Kompliziertheit entstehen, aber Abhängigkeiten. Weil es gibt manchmal auch Feature-Toggles, wo du sagst, wenn ich dieses Feature einschalte, dann muss ich aber auch dieses Feature einschalten, dann aber auch dieses und dann entstehen Abhängigkeitsketten. Das muss man auf dem Schirm haben. Deswegen, ich bin und bleibe ein großer Freund von Feature-Toggeln, aber sobald sie ausgerollt sind und es eine Weile steht, bin ich dafür, sie auch schnell wieder auszubauen, damit man nicht im laufenden Betrieb quasi alles an- und ausschalten kann, sondern nur die neuen Sachen, sobald sie dann einmal da sind, nutzen kann. Und wenn man weiß, jetzt sind sie wirklich gut, dann sollten sie auch anbleiben. Sonst hat es so ein komisches Geschmäckle. Es mag Strategien geben und Kontexte, wo es sinnvoll ist. In meinen war das bisher nicht der Fall. Deswegen haben wir Feature-Toggles dann auch immer nach einer Weile wieder ausgebaut, weil die halt die Komplexität an bestimmten Stellen erhöhen.
Ja, das ist fair enough. Wäre aber für mich eine Aufgabe, die ich natürlich auch als Product Owner habe nach dem Release, wenn wir mit so etwas arbeiten, weil ich damit vielleicht auch besser gucken kann, erreichen wir tatsächlich auch den Wert, den wir uns mit diesem Release irgendwie vorgenommen haben? Weil funktioniert das? Ne? Du hast ja gerade ein praktisches Beispiel gesagt, ne? Also kommt überhaupt irgendwas bei mir an vom Online-Shop? oder halt nicht. Und wenn ich da schon beweisen kann, das funktioniert eigentlich alles gar nicht, dann hat das natürlich auch Auswirkungen auf den Outcome und auf den Wert des Releases, den wir uns am Anfang überlegt haben. Und vielleicht wird dann aber auch die Kommunikation halt mit allen Beteiligten, mit denen ich während des Releases geredet habe, auch ein bisschen anders nach dem Release, um zu gucken, ja, guck mal, so waren wir unterwegs, das haben wir erreicht, das funktioniert irgendwie nicht, hier müssten wir nochmal irgendwie ran.
Die teuerste Variante eines AB-Tests ist es ja, die tatsächliche Software zu bauen. Aber es gibt leider, leider, leider Fälle, wo ein AB-Test anders kaum möglich ist. Also klar, wenn ich einen AB-Test machen will, ob bei dem einen der Button grün und bei dem anderen blau ist, das kriege ich auch über vielleicht JavaScript und so weiter im Frontend dreckig gebaut. Aber es gibt bestimmte Business-Prozesse, wenn ich sie einmal anders ausprobieren will und zu gucken, ob es besser funktioniert mit den Verbraucherinnen und Verbrauchern, dann muss ich das gegebenenfalls vielleicht auch mit technischen Schulden einmal gebaut haben und ausprobieren. Auch da finde ich, ist ein Feature-Toggle sehr schön, weil ein Feature-Toggle, das ich auch mal benutzt habe, hatte die Möglichkeit zu sagen, ich leite 20% meiner Nutzerinnen und Nutzer auf das neue Feature. Oder jetzt 30, jetzt 50, jetzt 80%, so in der Art. Ne? Also so, dass du da auch kontinuierlich dran kommst. Aber was ich mal betonen möchte, was du gerade gesagt hast, ich finde das großartig, den Outcome ermitteln ist ja der Kern eigentlich. Und ich finde, das muss man nach einem Release unbedingt machen. Das ist nichts, was in der Woche nach dem Release direkt vielleicht passieren kann, weil der Outcome unter Umständen so ein bisschen lagging ist. Sondern vielleicht kann ich das auch erst einen Monat später oder zwei Wochen später oder wann auch immer. Aber wenn ich mir am Anfang Gedanken mache, mein Release soll folgenden Wert erzeugen, muss ich irgendwann auch erfahren, habe ich den Wert erzeugt oder habe ich vielleicht sogar verschlimmbessert? Du weißt ja, eins meiner Lieblingswörter, verschlimmbessert. Dann hast du, das heißt, du musst diesen Wert irgendwie nochmal anschauen. Und ich bin ein großer Fan von Nutzerzufriedenheit und natürlich auch Umsatz und so weiter, kann man alles sehen. Aber am Ende, wie machen wir die Welt für Menschen besser? Und das auch nachträglich drin zu haben. Also ich kommuniziere vielleicht direkt nach dem Release an alle Stakeholderinnen und Stakeholder intern und auch extern, ey, Release ist fertig, das haben wir gemacht, bla und so weiter. Aber dann nochmal verzögert, etwas später, ey, das ist übrigens der Outcome unseres Releases. Wir sehen jetzt, dank unseres Releases sind die, keine Ahnung, oh, der Umsatz ist nach oben gegangen. Die Mitarbeiterzufriedenheit ist hoch. Die Kundenzufriedenheit ist noch viel höher und so weiter.
Sehr schön. Ich finde, wir haben relativ umfangreich mal über Planung, Umsetzung großer Releases nachgedacht und auch mal verschiedene Aspekte betrachtet, auch vor allen Dingen aus Sicht von Product Ownerinnen und Product Owner. Jetzt ist hier gute Sitte, die Folge mit Tipps, praktischen Tipps abzuschließen. Welchen hättest du denn noch?
Ich habe es sehr oft gesehen, dass bei einem Release auch irgendwelche Schulden übrig geblieben sind. Also damit meine ich zum Beispiel technische Schulden. Das können aber auch, wenn man kurz vorm Release noch Hotfixes oder so einbindet, auch andere Schulden sein, wie zum Beispiel so UX-Schulden, bla und so weiter. Also irgendetwas, wo wir wissen, das sollten wir schnellstmöglich noch erledigen, weil uns das langfristig sonst an unserer Effektivität und Effizienz nagt. Also technische Schulden, nehme ich jetzt als Beispiel. Und das können wir dokumentieren. Das sollten wir also in so einem vielleicht eben auch in so einem Art Review-Termin gemeinsam reflektieren, also fast wie eine Retrospektive eher. Eher eine Retrospektive, eine nicht eine Sprint-Retro, sondern eine Release-Retro. Dass wir aufschreiben, okay, was haben wir an unserem Prozess zu verbessern, aber vor allem auch, was ist in unserem Produkt passiert, was wir zukünftig berücksichtigen müssen. Und dann habe ich vielleicht auch technische Schulden, die ich in ein, zwei oder drei Sprints kontinuierlich noch mit abbauen kann, damit das eben bei einem großen Release in der ferner Zukunft dann uns nicht auf die Füße fällt.
Gut. Dank dir für die Diskussion und für deine Gedanken. Und ich freue mich schon auf die Folge über Continuous Delivery.
Ja, ich glaube, die müssen wir jetzt machen.
Wow, du hast bis hierhin durchgehört? Na, dann ist das Thema hoffentlich ganz gut gewesen. Wenn du mehr von uns erfahren möchtest, wenn du mit uns zusammenarbeiten möchtest, funk uns einfach an. Auf unserer Website kannst du einen sogenannten Calendly-Call buchen, das heißt direkt in unsere Kalender rein und einen kurzen Call vereinbaren. Da können wir drüber sprechen, ob ein Coaching, ob Inhouse-Trainings oder unsere offenen Trainings vielleicht Angebote sind, die dir und deinen Kolleginnen und Kollegen weiterhelfen können. Also, auf produktwerker.de findest du alle weiteren Informationen und auch den Link in unsere Kalender.